Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der liebe Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin, servus alle Zuhörer draußen.
Servus Fabian. Und als Gast haben wir heute wieder mit dabei, ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon erkannt, den lieben Markus Demel. Hallo Markus. Hallo Markus.
Ich grüße euch Jungs, danke für die Einladung.
Schön, dass du dabei bist.
Genau. Markus, wir haben dich hier reingeholt, weil du unter anderem mal wieder ein neues Album rausgebracht hast. Da wollen wir natürlich heute explizit mal ein bisschen drauf eingehen, aber auch, weil wir uns gedacht haben, der gute Markus, der ist jetzt schon echt einige Zeit im Musikbusiness, aber ist nach wie vor extremst kreativ, extremst produktiv, und lässt sich nicht stoppen. Wie bleibt man nach 40 Jahren eigentlich noch weiterhin so kreativ? Und das wollen wir mal ein bisschen anhand von deinem Album heute uns mal anschauen und besprechen.
Ich freue mich.
Wir freuen uns auch sehr.
Ja.
Pure heißt das Album. Das geht auch gerade schon sehr, sehr gut. Ich sag mal durch die Presse. Es ist das Album des Monats bei der Gitarre und Bass, wenn ich es richtig gelesen habe. Mhm. Und kriegt soweit sehr, sehr gutes Feedback, sehr, sehr gute Reviews. Das ist auch ein super Album. Wir hatten ja auch schon die Möglichkeit gehabt, ein bisschen verfrüht reinzuhören. Aber gehen wir doch erstmal rein. Was ist denn daran so pure? Und warum pure? Oder wolltest du unbedingt ins Abenteuerland, wie bei
der Vergleich ist mir tatsächlich erst später eingefallen. Letzte Woche sagte mir sogar noch einer, du weißt schon, dass es eine Robin Ford-Platte namens Pure gibt. Wusste ich nicht.
Ah ja, okay, bei Platten finde ich, da kann das ja mal passieren.
Gut, und ich bin ja nicht pur, sondern pure. Aber habe ich nicht dran gedacht. Und zwar, pure ist die Übersetzung eines absoluten Lebenswandels, was auch wieder auf das andere Thema anschließen wird. Also ich habe einigermaßen in meinem Leben aufgeräumt. Musikalisch hat es erstmal bedeutet, ich habe mich versucht zu reduzieren auf die Dinge, die ich am besten kann. Nämlich Melodien spielen, einen geilen Sound fahren und cineastische Kompositionen zu machen. Im Leben bedeutet es, keine Zeit für Idioten, keine Zeit für negative Dinge, keine Zeit für sinnloses Surfen und einfach energiefressende Menschen.
Geil.
Na? Sehr gute Einstellung. Also, das schließt an, warum ich immer noch kreativ bin. Weil ich arbeite sehr viel, also wie jeder Selbstständige habe ich halt einen 14, 16 Stunden Tag in Stoßzeiten. Das schlaucht natürlich den alten weißen Mann. Und deshalb muss der darüber nachdenken. Ich rede jetzt wie Dali von mir in der dritten Person. Das kommt in Interviews immer sehr gut. Ich muss mit meiner Energie haushalten. Das heißt, ich habe tatsächlich aufgeräumt in meinem Leben und sogar langjährige Freundschaften gelöst. Das klingt natürlich jetzt unglaublich brutal, aber Zeit ist das höchste Gut, was wir haben. Ja, das merken gerade Musiker. Wir pumpen dann, wir sitzen dann teilweise 6 bis 10 Stunden am Tag am Instrument und verbessern uns in Mikromillimetern. Mhm. Manchmal denken wir, es passiert gar nichts.
Oder wir werden schlechter.
Das ist dann meistens die psychische Seite, mit der beschäftige ich mich auch, falls wir nochmal ins Musikalische oder ins Üben Musikübungen kommen sollten. Der psychologische Aspekt, das ist ein weiteres großes Thema bei mir. Aber es geht einfach darum, eine möglichst ideale Situation für einen zu erschaffen, ein pures Leben zu führen, ohne Distraktionen, ohne Ohrschläuche.
Wow. Ja, sehr gut. So,
und auf das Musikalische bezogen bedeutet das in meinem Fall, bis auf 2 Songs wurde jeder Song von einer Melodie inspiriert. Oder ich habe die Melodie immer zuerst geschrieben. Aha, keine Akkorde, keine Grooves, keine Backing Tracks. Markus sitzt im Keller, komponiert vorher eine Melodie beim Waldspaziergang oder beim Jogging, kommt hier runter und nimmt nur zum Klick eine Melodie auf und spielt die ein paar Stunden eventuell. Und wenn ich sage, dass das war's, ich glaube, das ist eine schöne Melodie, dann baue ich den Track drumherum. Und das ist meine pure Herangehensweise.
Cool, sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
Ja.
Wo wir nochmal zu dem ganz kurz zu diesem, weil du ja gesagt hast, du hast dich von der Negativität so ein bisschen gelöst, was auch Kontakte angeht. Kam bei dir so ein bestimmter Wendepunkt irgendwann mal, dass du gesagt hast?
Ja, jetzt es fing in der Pandemie an, wo natürlich alle okay. die Leute anfingen durchzudrehen. Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel, ich gebe ja auch diese Workshops und da habe ich einen sehr interessanten Schüler, der jetzt schon 5-mal dabei war und der ist Psychologe und der hat mir jetzt zum Beispiel erzählt, was mit der während der Pandemie bei ihm in der Praxis los war. Das heißt, ich mache es ganz kurz, damit die Zuhörer sich nicht langweilen, aber viele erwachsene Männer kommen zu ihm an, 45-jährige Männer, und sind total frustriert, motzen auf alles und die Begründung ist, wie beim Kleinkind, es steht mir zu. Ja, ich fühle mich um meine Vorteile betrogen und diese Frustration tragen sie in ihre Umwelt. Das ist das, was wir auf den asozialen Medien sehen. Ja, die ganze Zeit. Jeder ist sich dauernd nur am Beschweren. Und ich habe einfach den Punkt erreicht, wo ich das nicht mehr ertragen kann. Ich muss mich mit inspirierten Leuten umgeben. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wenn einer in der Bandprobe das dritte Mal das Handy zieht, in der Probe, dass der alte weiße Mann einfach ausflippt und sagt, willst du mit mir Musik machen oder nicht? Und zum Beispiel, ich umgebe mich also auch nur mit Musikern, die 100% fokussiert sind. Egal, selbst wenn da, was weiß ich, was für ein total toller Musiker ist, wenn ich das Gefühl habe, dass der nicht bei der Sache ist oder eine negative Energie hat, spiele ich nicht mit dem.
Sehr ja. gut, konsequent
auf jeden Fall. Trinkt einer zu viel? Ja, wie das häufig, ich meine, ich habe ja irgendwie, keine Ahnung, 1500 Gigs in meinem Leben gespielt. Das heißt, ich kenne alle Seiten des Tourlebens. Habe ich da keinen Bock mehr drauf. Das sind alles so Aspekte. Ich kann ja die Welt nicht ändern, aber ich kann ändern, wie ich damit umgehe. Und das macht einen großen Einfluss. Ich hätte die Platte nicht machen können, hätte ich diesen Cut im Leben nicht gemacht. Ja, weil auch ich bin nicht immer inspiriert. Aber es gibt natürlich, ich kann die Leute abschneiden, die mir Inspiration klauen.
Ja, Inspiration natürlich auch in Form von Energie klauen und in Form von Fokus, Konzentration. Und wo du gezwungen bist, dich mit Dingen zu beschäftigen, die dich halt eben dann ablenken von
genau.
Den wichtigen Aspekten, ja.
So, das heißt, in banalen Dingen, auch wenn es vielleicht manche Leute seltsam finden, ich gucke einmal die Woche in den Mainstream-Medien, ob wir Weltkrieg haben. Weil ich kann es nicht beeinflussen. Mhm. Ich finde auch die Weltlage total erschreckend und besorgniserregend. Aber wenn ich jeden Tag Markus Lanz oder Maybrit Illner gucke, müsste ich mir als sensibler Künstler eigentlich die Kugel geben.
Ja.
Oder der Begräbnisblick von der Tagesthemensprecherin langt ja, um sämtliche Inspiration auszulöschen. Und ich will keinen traurigen Blues oder kein Death Grindcore Metal spielen. Also, das ist das Einzige, was dann so letztendlich noch übrig bleibt, ne? Was zum Beispiel auch den Stand der heutigen Popmusik erklärt, weil alle sind ja nur noch bedrückt. Ja. Aber ich hoffe, das ergibt einigermaßen Sinn. Und ich denke, dass jeder darüber nachdenken kann, jeder, der irgendwie kreativ ist, wie er sich ein Umfeld schafft, wo er sich das oder sie sich das höchstmögliche Potenzial erarbeiten.
Ja, absolut. Also mein sehr, sehr richtiger und wichtiger Punkt, es fängt ja auch bei einem selber dann ja auch oft schon an, dass man selber auch manchmal die Erfahrung machen muss, okay, die Art und Weise, wie man mit sich selbst umgeht, das heißt, sei es entweder, wie man, ich sag mal, gewisse Routinen hat, wie man lebt oder wie man über sich selbst und seine Arbeit denkt, damit habe ich mich in letzter Zeit auch viel beschäftigt, wie viel das dann wieder Auswirkungen auch auf das aktive Ich und das aktive Jetzt, sag ich mal, haben kann. Dass wenn man die ganze Zeit sich eben denkt, oh, ich bin nicht gut genug oder ich bin schlecht, dass da ja auch schon das anfängt, dass sich dann natürlich das übertragen auf sein kreatives Schaffen. Und wenn du halt Menschen hast, die das dann auch befeuern, dass man den Fokus verliert oder dass man sich eigentlich nur noch nicht mehr wohlfühlt und eingeengt fühlt, das bringt ja nichts.
Und deshalb meine größte Empfehlung ist, so wenig wie möglich soziale Medien, weil die sozialen Medien leben natürlich davon, dass man sich vergleicht.
Ja, natürlich.
Und Und es ist wirklich interessant, dass wie viele Leute aus Prinzip jetzt für mich als B- oder C-Promi es einem nicht gönnen. Das heißt, die hauen immer irgendwelche Spitzen raus. Und das muss man einfach nicht haben. Und das sind so instinktive Machtkämpfe. Und es ist mir irgendwann aufgefallen, an einem ganz einfachen Beispiel, ein alter Freund von mir rief immer an und jedes Mal, wenn ich aufgelegt habe, war ich einfach erschöpft. Keine Zeit oder auch keine Energie, keine Lust, irgendwie kreativ zu werden, sondern ich muss jetzt erstmal spazieren, ich muss Sport machen, ich muss irgendwie mich wieder aufpäppeln. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Also sämtliche negativen Energien von außen müssen einfach weg. Das ist Masochismus.
Ja. Das muss man auch erstmal erkennen.
Und man muss es können vor allem, gerade genau. In dieser heutigen Zeit, ne? Ja, aber das ist die Erfahrung, ne?
Bin ich ja im biblischen Alter, wo andere Menschen schon in Rente gehen, endlich weise geworden. Ja.
Okay, ich sag mal, weise am Instrument warst du ja für uns zumindest schon immer irgendwo. Und du fährst ja auch schon seit langem einen sehr interessanten Social Media, ich sag mal, Ansatz. Wir haben ja schon mal auch eine komplette Folge über dein Prozess des Album-Release veröffentlicht, wo wir mal darüber gesprochen haben, deine Strategie, dass du halt sagst, okay, ein Song gibt's als Stream, zwei Songs vielleicht auf YouTube und der Rest, den muss man sich halt kaufen, quasi, wenn man mehr davon haben will.
Und das funktioniert blendend, weil ich bin, glaube ich, einer der letzten Menschen, die tatsächlich nur von ihren Plattenverkäufen leben können. Ja,
ich weiß gar nicht, ja, das stimmt. Ich habe letztens mit irgendjemandem genau darüber gesprochen und da ist auch dein Name gefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber es war jemand aus dem Business und da haben wir auch gesprochen, wer lebt denn rein vom Musikmachen noch? Und da habe ich auch gemeint, ja, der Markus Demel, der lebt rein von Musikmachen quasi und rein von seinen Platten. Der hat das mit diesem Prinzip sehr, sehr gut hinbekommen. Und ich sag mal, auf YouTube zumindest, die Videos, die zwei Singles, die du rausgebracht haben, die laufen ja blendend den Zahlen technisch.
Wir haben absurde Verkäufe, was allerdings auch daran liegt, wir haben sehr viel amerikanische Presse gekriegt. Oh, nice. Also auch wenn Zeitschriften heutzutage nicht mehr das sind wie in meiner Kindheit, wo der Guitar Player und Guitar World die Bibel war. Also ich bin jetzt in Vintage Guitar, Guitar Player und Guitar World und noch irgendwelche anderen obskuren Sachen, weil ich habe ja das Glück oder es ist der Umstand, dass irgendwie, keine Ahnung, 20% meiner Zuhörer aus Deutschland kommen. Die meisten sind tatsächlich Amerikaner. Es ist weltweit. Ja? Und
das ist super gut. Ja.
Das heißt, genau. Also das, ich glaube, daran liegt das und für viele Amerikaner bin ich in den letzten, seit Healing Hands, irgendwie so eine Neuentdeckung. Und der einzige Grund, warum ich früher gerne in Amerika gelebt habe, weil da wiederum so ein kreatives Umfeld für Musiker ist, man wird ständig gelobt. Ja. Und ich dachte einfach, ich habe mich doch gar nicht verspielt. Warum? Ich habe mich nur nicht verspielt. Wieso flippt ihr alle aus? Aber will sagen, die Amerikaner sind begeisterungsfähiger.
Ja, und man sieht es auch im Publikum.
Das ist auch ein wichtiger Punkt für mich. Also das Feedback, was ich aus anderen Ländern kriege, übersteigt natürlich das von den Deutschen. Es ist einfach nicht in der deutschen Mentalität. Das ist jetzt
hier kein
German-Bashing. Aber ich erinnere mich bei meiner allerersten Platte, Record Release, bei der damaligen Popcom, der Club tobte, wir spielten 5 Zugaben, ich kam bis auf die Unterhose nass geschwitzt und glücklich von der Bühne und die Tante von der Plattenfirma kam mir entgegen und sagte, das war sehr ordentlich, Markus.
Ja. Kann man nicht meckern.
Weißt du, wir haben gerade um unser Leben gespielt und Köln flippte aus. Wir waren top of the pops. Es war das schönste Gefühl der Welt und sie hat es ausgebremst. Und ich versuche also, oder ich bin deshalb sehr dankbar, wenn Amerikaner oder Südamerikaner sind, sämtliche, überall wo es wärmer ist, die flippen ganz anders aus.
Ja.
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 Lüg mich an und sag mir, ich habe den geilsten Sound auf der Welt, von mir aus, aber ich bin sehr empfänglich dafür.
Ja. Aber das ist wirklich so.
Es inspiriert mich. Ich renne sofort runter in den Keller, weil ich dann Inspiration und Verpflichtung spüre, diese Fackel weiterzutragen, ja. Mhm. Aber so dieses, ja, deine neue Platte hat mir gut gefallen. Ja, ich kann, I appreciate it, motherfucker, aber es tritt mich nicht in den Arsch. Und ja, ich bin ja auch, ich habe ja eine einigermaßen lebhafte Persönlichkeit. Das heißt, ich brauche Input von exaltierten Menschen manchmal.
Ja, das ist eine sehr interessante Ansicht, aber klar, man kann es, verstehe ich voll und ganz, dass es einem auch Energie gibt oder Energie entzieht, wenn man sich denkt, okay, das war jetzt ein nettes Kompliment, aber ja, die Art und Weise, wie das rübergebracht wurde oder gesagt wurde, naja.
Der Klassiker ist weiter so.
Oh, um Gottes Willen, boah, wie ich das hasse.
Oder so. Hier ist noch, wo es schon bei humoristischen Most Hated, ah, das ist toll, das erinnert mich ein bisschen an.
Ja, ja.
Das Schlimmste, was du einem Musiker sagen kannst, er klingt so wie jemand anders. Oh, sicherlich haben wir alle eine Verwandtschaft zu irgendwas. Aber ich glaube, ich bin zum Beispiel bei Pure, meine Freundin hat das gemacht, sie ist mal durch die YouTube-Kommentare gegangen und hat gesagt, ich habe jetzt hier 8 oder 9 Vergleiche.
Ich glaube, da wird man nie drüber rumkommen. Nee. Die Menschen lieben es halt, in Schubladen zu stecken und sich dadurch selber ein eigenes Bild zu machen.
Ist ja auch einfacher, ne?
Ja.
Für viele.
Nee, man muss nicht zuhören.
Genau.
Man bildet sich nach ein paar Sekunden eine Meinung, erinnert sich daran. Ja. Und ist natürlich auch die Krux, wenn man keine Schallplatten oder keine Alben mehr hört, sondern immer nur Zombie-Scrolling macht und Shorts inhaliert und da auch immer nur 3 Sekunden. Oh, das ist ein bisschen weg von hier. Oh, das ist Mark Knopfler. Der totale Petronche. So, und dann machen sie so ihre Marks und häufig berauben sich diese Menschen natürlich eines Hörerlebnisses, wo man sagt, ey, Motherfucker, setz dich doch einfach mal 5 Minuten hin und hör dir
das an. Das können viele gar nicht mehr.
Nee, das gibt's gar nicht. Nee. Das sind so Mumien wie ich. Ja.
Sehr, sehr cool. So, wir hatten ja vor ein paar Jahren, als Healing Hand rauskam, hatten wir ja mal eine komplette Folge über Healing Hands auch gemacht, was ein sehr, sehr spannendes, sehr interessantes Album war. Wo würdest du denn sagen, wie hat sich da so der Prozess des Schreibens und des Recordens und vielleicht auch der Veröffentlichung verändert oder ich sag mal auch weiterentwickelt? Weil wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Healing Hands war ein Album mit sehr vielen Gastmusikern drauf, sehr experimentell in Anführungsstrichen, weil halt auch neue Instrumente, Klarinette etc. mit dabei war. Und hier bist du wieder puristischer geworden bei dem Album, oder?
Das ist richtig. Also der Kompositionsprozess und war schon sehr ähnlich. Auch bei Healing Hands fing ich immer mit einer Gitarrenidee an und wenn ich das nicht auf der Gitarre einfach 3 bis 5 Minuten durchspielen konnte, hatte ich keinen Song. Also es war nicht irgendwie, ich mache jetzt hier einen 8-Takte-Riff, das ist ganz gut und dann gucken wir mal und dann baue ich einen Track. Was der Unterschied war, Healing Hands hat eine Flamenco-Nummer, eine Country-Death-Metal-Nummer, eine Gypsy-Jazz-Nummer, das mit der Klarinette und so weiter. Und ich habe den Ratschlag von B.B. King befolgt, der in einem Interview sagte, der Zuhörer muss von der ersten Sekunde hören, wer du bist. Mhm. So, und da mir glücklicherweise ein gewisser Wiedererkennungswert vorgeworfen wird, bin ich bei diesem einen Sound geblieben. Denn das, was die Leute mit einem Markus Demmel Sound verbinden. Mhm. Also das war die einzige konzeptionelle Änderung. Wir haben aber, ich habe ja eine Band, mit der wir auch Healing Hands live aufgeführt haben oder jetzt auch schon 2-mal Pure aufgeführt haben. Und mit der bin ich dann ins Studio gegangen. Also das Healing Hands war eine Pandemieplatte. Das heißt, die Leute haben einfach ihre Files geschickt. Ich habe es bei Pure auch so gemacht, dass ich so zappermäßig alles erstmal alleine fertig gemacht habe. Und ich hatte dann das komplette Album mit sehr aufwendig programmierten Drums von mir, gespielten Bass, von mir programmierten Keyboards, mittelmäßig gemischt etc. Mancher Gitarrist hätte es veröffentlicht. Ich bin dann aber noch einmal in ein monstermäßiges Studio gegangen und habe so getan, als würde Geld überhaupt keine Rolle spielen. Und dann haben die Jungs entweder zu meinen fertigen Gitarren gespielt oder wir haben live gespielt. Diese beiden Varianten gab's. Hm.
Ja, wie Fabian schon richtig gesagt hat, das hört man auch.
Mega Sound alleine auch, ne? Nicht nur die Songs an, sondern auch generell der Hörgenuss ist halt da. Man hört halt, ja, man hört analoges Feeling halt, würde ich mal so sagen.
Ne? Man hört geiles auch Mensch, mehr Menschen. Es ist was anderes, wenn die Leute nur Files spielen, anstatt wenn du zusammen in einem Raum stehst. Richtig. Oder selbst wenn die Jungs zu meinen Gitarren gespielt haben, weil ich ja der Produzent bin, stand ich in der Regie und die Jungs standen im Aufnahmeraum und ich habe sie angeschrien. Also die Bass und Schlagzeug ist immer live.
Mhm. Sehr geil.
Wir haben dann natürlich hier und da mal, wir haben dann natürlich drauf gewartet, dass wir den ultimativen Drumtake haben und vielleicht mal ein, zwei Geschichten beim Bass ausgebessert, aber das war sehr homöopathisch. Ne? Mhm. Genau. Und das ist die Soundgeschichte. Ich habe einfach festgestellt, ich könnte hier eine Platte fertigstellen in meinem Homestudio, aber ich habe halt nun mal keinen 120 Quadratmeter Aufnahmeraum mit 6,5 Meter hohen Decken. Ich habe kein altes Harrison Mischpult und ich habe auch kein Lexikon Gear und zum Beispiel, ich habe zum Beispiel einen Hall verwendet, jetzt sind wir beim Equipment, ein Lexikon 300L, das war der erste Digitalhall von 1980. Das ist unfassbar, das Ding.
Ja, aber der hat Charakter halt, ne? Das ist
ja,
halt
und
das
er nervt Ding. Nicht. Er nervt nicht und selbst wenn du ihn nicht hörst, ist er da und wenn du ihn ausschaltest, denkst du, oh. Und auch meine Gitarre braucht Luft zum Atmen. Das heißt, bei den Gitarren zum Beispiel, die wir nicht, die nicht live waren, haben wir den AC/DC-Trick, den Back in Black-Trick verwendet und alles nochmal durch eine PA geschickt und den Raum dann aufgenommen.
Mega, oh. Sehr cool. Ja.
Ja.
Interessant. In welchem Studio war das, wo ihr das aufgenommen habt?
Echo Lane Studio. In Bergen, das ist Landkreis Celle. Das heißt, ich musste zwei Stunden fahren, aber genau, da habe ich sehr viel Zeit verbracht beim Kai Schwertfeger, der mich auch beraten hat. Und da ist halt einfach so ein Studio, wie es 1979, 80 war und Pink Floyd könnte auch drin sein oder wie auch immer. Mir war das Mischpult sehr wichtig. Ich will halt einfach ein SSL Neve oder in diesem Fall ein Harrison, das ist das Michael Jackson ABBA-Pult. Das hat mal 580.000 Mark gekostet. Das ist das alte Pult vom Kurt Kress. Ich glaube, es kostet auch trotzdem noch 1500 Euro Strom im Monat.
Ui.
Aber es ist einfach was anderes. Es ist einfach was anderes. Du schickst die Signale durch so ein Mischpult durch. Also selbst die Signale. Ich habe ja dann die kompletten Signale, einfach meine Festplatte mitgebracht, angeschlossen und dann du passt die Levels an und es klingt schon wie eine Platte. Es hat diese Größe.
Ach, cool.
Ja. Mhm. Und wir haben dann zum Beispiel auch festgestellt, es war sehr, eigentlich super erstaunlich. Wir haben es dann so gemacht, dass meine Gitarre zum Beispiel kein EQ bekommen hat. Also meine Gitarre ist gänzlich unbehandelt.
Mega.
Das heißt, es gibt zwei Färbungen. Einmal die vom Mischpult, das heißt vom Summieren und dann natürlich vom Mastering. Aber wir haben es probiert. Wir haben probiert, sie zu EQen und wir haben nur verschlimmbessert.
Okay.
Wir haben bei einem einzigen Song bei 3 Kilo 0,3 dB rausgenommen.
Ja, süß.
Da hatte ich die falschen Röhren im Super Bass. Ja.
Aber du hast amp-mäßig das alles bei dir zu Hause aufgenommen, auch Cabinet mikrofoniert oder hast du IRs benutzt oder
wurdest
du nochmal gereampt?
Nee, das mache ich nicht. Und zwar auch da geht es um Zeit im Leben. Das heißt, ich habe zwar hier unglaublich, hier stehen hier direkt neben mir 10 Amps, was natürlich, wie sich das bei B-Promis gehört, nicht alle sind, aber das sind die, mit denen ich aufnehme und ich brauche 30 Sekunden zum Soundcheck. Das heißt, ich habe immer eine fertig mikrofonierte Box und da hat sich seit 10 Jahren nichts geändert. Das ist die gleiche lilane Marshall-Box mit Vintage 30ern und ein Tal G12 Mikrofon. Und mit einem einzigen Mikrofon geht es in einen Vintage API und dann wechsle ich einfach das Top-Teil. Und ich bin sogar so puristisch, ich hatte vorher so einen Amp-Switcher. Mhm. Und ich habe mir eingebildet, dass ich den Soundunterschied höre. Das heißt, ich ziehe jetzt das Speakerkabel und wechsle das Topteil.
Ach so, okay.
Also so, wir sind hier schon auf Eric Johnson Nerdism.
Ey, aber am Ende ist ja wichtig, wenn du es hörst, dann ist es da.
Darum geht's. Das heißt, ich habe genau zwei. Ich habe einen meistens auf der Platte, auf der Digipack oder CD-Version ist auch jeder Amp, jede Gitarre und jedes Pedal aufgeführt. Aber das Basic cool. Setup ist ja wirklich zwei Kabel. Meistens mein Sweet Elephant oder der Angry Gorilla, wobei ich den glaube ich nur bei einem Song verwendet habe, weil das ja ein High Gain Pedal ist und Lautstärke ist hier ja kein Thema. Weil ich bin hier schallisoliert mit 30 Zentimeter dicken Mauern.
Ach, krass.
Das heißt, niemand hört mich, deshalb auch keine IARs oder Speaker-Simulationen oder hier ist wirklich cool. 1970.
Geil. interessant auch, dass das Mikrofon, was du erwähnt hast, für die Amp-Abnahme, für die Speaker-Abnahme, ist ja relativ ungewöhnlich, glaube ich auch, ne?
Ich habe das von Peter Weihe bekommen. Ich habe davon gelesen, ich glaube, Joe Bonamassa verwendet es aber.
Okay.
Es ist ein südafrikanisches Mikrofon, das heißt, man muss es bestellen, ich glaube, für 400 südafrikanische Dollars. Ich habe glücklicherweise zwei. Eins haben sie mir geschickt, weil sie nicht, dass ich endorsed bin, aber sie haben irgendwie mitgekriegt, dass ich ihr Mikrofon gerne mache und auf einmal sehr viele Orders aus Germany kamen. Mhm. Und es ist ein kleiner Familienbetrieb und die machen wirklich nur Online-Versand. Und die Idee des Mikrofons ist, dass mit einem Mikrofon Multimikrofonierung simuliert wird.
Okay, cool.
Das heißt, ich habe ja natürlich sämtliche Mikrofonmethoden durch, bis maximal drei Mikrofone. Das Peter Weihe-Ding mit den 5 oder 6 Mikrofonen habe ich nicht gemacht.
Wahnsinn.
Das ist ein faszinierendes System mit seinem Drum Riser, den er sich als Mikrofonständer umgebaut hat und mit dem er dann so die Mikrofone schieben kann. Und hier ist Jimmy Page, hier ist so und so. Da hat er jede Mikrofonierung dieser Welt. Aber für mich ist es einfach sehr, sehr wichtig, schnell zu arbeiten. Mhm. Noch einmal pur. Ich habe keine Zeit. Ich bin alt. Für 20-Jährigen bin ich alt. Und ich habe einen Sound, mit dem ich ziemlich zufrieden bin, wenn ich das in aller Arroganz sagen darf.
Ja, kannst du, bedenkenlos.
Und es ist eine Idiotenkette. Gitarre, ein Pedal, zwei gute Kabel, ein Topteil, innen Mic Pre, in meine Box und wichtig sind auch noch die Wandler. Das heißt, alles in der Kette ist vom Feinsten, aber es ist reduziert.
Mhm. Cool. Ja, es sind auch weniger Fehlerquellen auch dann, ne? Je mehr du.
Genau, ich habe natürlich auch, ich habe ja auch schon früher von zu Hause, selbst in meinem alten Studio im Hamburger Hafen, habe ich Studiojobs gemacht und da habe ich dann meistens zwei SN57 genommen und ich erinnere mich an eine Session, wo ich einen super Take gespielt hat, aber der Produzent war völligst verzweifelt, weil ich bin beim Reinlaufen in die Schallkabine gegen das eine SM57 gekommen, hab nicht aufgepasst, das heißt, ich hatte natürlich ein Phasing drauf.
Ach, Mist.
Gut, sie haben's dann im Rechner geschoben. Ja, das kannst du ja machen. Aber du hast immer ein bisschen Phasenstress mit zwei Mikrofonen. Und manchmal ist das ja auch charming, dann hast du auf einmal, du wolltest es nicht, aber du hast einen Brian May Sound.
Mhm.
Ja, die meisten Queen Sounds sind out of phase. Ja. Was auch an der Mikrofonierung liegt, die ich beim allerersten Arrowhead Album verwendet habe, ist die Roy Thomas Baker Methode mit einem U87 in der Mitte auf der Kalotte und zwei SM57.
Ach, cool.
Ja, aber da musst du wirklich mit Millimetermaß rangehen und dann nochmal hören und am besten nochmal gucken, ob alle Wave-Dateien übereinander liegen.
Ja, ist natürlich ein Prozess, klar, der, wenn du recordest, wenn du aufnimmst, der ja eben nicht pur ist, so, sondern wo viel passieren kann oder der auch sehr ja komplex sein kann, wenn sich dann halt mal ein bisschen was verschiebt oder verdreht und man dann wieder ran muss. Ja, ich glaube, mit einem Mikrofon bist du für dich wahrscheinlich einfach am pursten. So wie das
noch Euro. Einmal, nur Resultate zählen, sagt mein Steuerberater immer. Und das Resultat, das Resultat ist fantastisch und einfach. Und ich verschwende keine Zeit. Das ist auch der Grund. Ich habe nichts gegen Digitalsimulationen oder sämtliche Tupperwaren, die es da draußen gibt. Ich muss sie nicht benutzen, weil meine ganze Lebenssituation ist auf Sound ausgerichtet. Sogar die Wahl der Immobilie wurde nach Gitarrensound ausgewählt. Sprich, ich brauchte einen Keller, der groß genug war für ein Studio, den ich schallisolieren konnte. Und Abstand zu anderen Menschen musste einigermaßen hoch sein. Das heißt, wenn um 3 Uhr morgens die 412er-Box mit Hendrix-Lautstärken ja, abgefeuert wird, niemand an die Tür oder der Wachmeister gleich kommt. So, das heißt, es gibt für mich keinen Grund, irgendwelche Simulationen zu verwenden.
Wofür? Du hast ja die Möglichkeiten da. Ich meine, das andere ist halt immer nur die Simulation. Ist geil, aber wenn du das Original hast...
Ich würde es ja machen. Ich habe ja schon Speaker-Simulationen Mitte der 90er verwendet. Ich habe sogar noch den ersten Speaker-Simulator von ADA gerade hier irgendwo gefunden. Ach,
okay, krass.
Ja, also ich habe alles, ich habe sogar Sans-Amps verwendet und bla bla bla, alles, weil ja, die Gitarre muss leise, dann darf man auf der Bühne nicht hören. So, was? Oder wir können keine Gitarre mikrofonieren. Wie bitte? Ja, also das fing schon in der Kreidezeit, also in den 90er Jahren an, als ich jeden Tag Studiomusik machte. Das heißt, ich war auf diese Situation vorbereitet. Aber noch einmal, als ich vor über 10 Jahren in dieses Haus gezogen bin, wollte ich genau das nicht. Sondern ich wollte bestmöglichen Sound. Das Einzige, was halt doof ist, dass ich halt keine hohen Decken habe. Sonst könnte ich hier natürlich auch wunderbar Schlagzeug aufnehmen. Aber vielleicht baue ich noch was an.
Würdest du sagen, dass der Sound aber nach wie vor auch eine essentielle Rolle eben in deiner Kreativität und in deiner, ja, deiner konstanten Kreativität ist, dass du sagst, okay, du lernst durch neue Sounds auch nochmal neue Arten kennen, dich auszudrücken, oder dass sogar halt eben das Zurückfahren der Soundmöglichkeiten halt wieder auch neue Ebenen in deinem Spielen hervorbringt, weil du halt eben dich auf das limitierst, was du bist und was du spielst?
Ich glaube, die schlauste Antwort auf diese gute Frage wäre, dass es hier um eine Verfeinerung geht. Ich glaube, jeder Mensch hat einen Sound in sich. Die meisten Menschen wissen es aber nicht. Durch die Reduktion des Equipments bin ich gezwungen, mich nur aufs Spielen zu konzentrieren.
Ja.
Und auch das geht zurück an all meine Heroes, ob das Eddie Gallimore oder Hendrix sind, die nach heutigen Verhältnissen nichts zur Verfügung hatten. Die hatten 3-4 Trampelkisten auf der Bühne und einen lauten Amp und eine mittelmäßig eingestellte Gitarre. Und damit sind die größten Sounds gemacht worden, weil sie mussten sich auf ihre Ohren und ihre Fähigkeiten, den Klang zu formen, verlassen. Das heißt, wenn man eine Platte von mir vor, meine erste Platte ist tatsächlich von 1994, wenn man die hört, dann hört man sofort, wer es ist. Aber die Klangqualität oder die Präsentation ist jetzt, glaube ich, am schmackhaftesten. Weil ich natürlich durch 13 eigene Platten und 500 Studioproduktionen, bei denen ich mitwirken durfte, auch ein gewisses Know-how habe, was man braucht, um das Gefühl auf Tonträger oder auf WAV-Datei zu transportieren. Ja? Und ich habe jetzt festgestellt, als Mensch, der sowohl noch einen 80er-Jahre-Rack hat, aber auch noch einen Pedalboard, was die Rodis damals Beeplist 2 benannt hatten, mit Speaker-Simulationen gearbeitet, mit allem Möglichen, dass dies der beste Weg von meiner Seele zum Zuhörer ist. Das ist ganz einfach. Es geht sogar so weit, dass ich jetzt Amps ohne Mastervolumen verwende. Weil ich glaube, dass das Mastervolumen auch den Sound weniger pur macht. Es ist natürlich ein asoziales Feature, wenn man Menschen um sich hat, kein Mastervolumen zu haben. Ja, dann hat man heutzutage auch kein Gig. Ja, es sei denn, man hat dann irgendwelche Load Resistors und bla bla bla, die auch wieder ein bisschen den Sound verändern, aber ich habe das dafür natürlich, diese Power Attenuators, wollte ich sagen. Genau, aber das gleiche Equipment, was ich mit 14 auch hatte.
Ja, sehr geil. Ja, ich habe da vor ein paar Monaten war ich bei unserem lieben Kollegen Thomas Pluk Und er hatte mich mal eingeladen in seinem Studio, um halt eben auch mal so einen alten Marshall auf eine alte Strat zu spielen, was ich ja in meinem Leben noch nie vorher gemacht habe. Wie die Zuhörer ja wissen, bin ich ja rein digital aufgewachsen. Mein erster Amp war ja ein Pott quasi und ich habe ja noch nie wirklich einen Amp besessen. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, weil ich da halt auch mal wieder gemerkt habe, wie kräftig man reinholzen muss in so ein Instrument, um da überhaupt einen Ton rauszubekommen. Das sieht man in dem Video ganz gut, wie ich erst so gespielt habe, wie ich normal spiele, also relativ, ich sag mal, auf effizient bedacht und dann Markus gespielt hat und ich da gemerkt habe,
okay, jetzt ist so mit...
Thomas.
Ich war nicht da. Ich bin immer dabei, aber diesmal war ich nicht da. Ja.
In meinem Herzen bist du immer dabei, Markus.
Dankeschön.
Nee. Ja, dass ich dann mal Eier haben muss und reinhauen muss. Ich habe mir dann aber überlegt, okay, aber jetzt so ein Setting würde ich zum Beispiel einem Anfänger an der Gitarre oder sonstiges in der heutigen Zeit eher nicht empfehlen, weil, und das hat der Thomas auch unterschrieben, man dadurch ganz schnell eben eine sehr effiziente, viel zu kraftaufwendige Technik halt sich ja auch aneignet, um halt eben diesen Ton rauszubekommen. Oder würdest du sagen, gibt es da heutzutage in deinem, ich sag mal, Sound- und Klangumfeld, weil du bist ja auch, haust ja auch manchmal gerne den Schnellen raus, gibt es da gewisse Dinge, die dir dann doch das Leben halt einfach ein bisschen vereinfachen, um eine effizientere oder ich sag mal eine saubere Technik zu haben?
Ich glaube, ich widerspreche euch jetzt erst.
Okay.
Ich widerspreche euch. Ich glaube, dass die digitalen Dinger wunderbar sind, aber dass dadurch, dass sie einem das Leben einfacher machen, weil ich habe damals auch von Line 6 das erste Pod gekriegt und bin sofort aufs Eruption Setting gegangen und dachte, geil, warum, ich fand das super. Das war 2001 oder so. Damals habe ich mit Line 6 zusammengearbeitet. Ich habe es dann aufgenommen und habe festgestellt, dass es dann nur unter den Kopfhörern so ähnlich klang. Aber erstmal war ich der glücklichste Van Halen-Klon aller Zeiten. Absolut. Ich habe 3 Tage Eruption zurück, rückwärts gespielt und bin durch die ganzen Presets der Sounds und habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Der andere Weg ist anstrengender, aber ich glaube, dass man seinen eigenen Klang dadurch eher findet.
Ja, absolut. Ja, absolut.
So, das 100%. Heißt, wenn ich aber, jetzt drehe ich diese Situation mal um, ich würde jetzt anfangen, Gitarre zu spielen, würde ich nochmal den Schritt machen von dem digitalen Device zum Dinosaurierverstärker? Wahrscheinlich nicht. Weil noch einmal, man muss anders spielen. Ich finde, dass man allerdings anders belohnt wird, wenn man den Alligator hier erstmal besiegt hat. Hm. Ja. It's like wrestling an alligator. Bleibt ihr kurz dran, der UPS-Mann bringt ganz wichtige Sachen. Ich bin in 30 Sekunden da.
Ein neuer Amp.
Frisch geschlachtete Elefanten wurden geliefert. Das ist sehr gut. Wir waren schon seit 3 Wochen jetzt ausverkauft und das war jetzt dann doch sehr wichtig, weil wir haben, wie sich das bei Boutique-Herstellern gehört, so eine Waiting-List. Die ich nachher sehr arbeiten cool. werde. Genau, so. Nice. Also ich glaube, dass das, kann ich ja rausschneiden, diese Stelle, dass das Belohnungsding ein anderes ist. Andersrum ist es so, wenn ich über digitale Tupperwaren spiele, dass ich klinge wie ein Dreijähriger.
Mhm. Ist das so?
Mir macht es so überhaupt keinen Spaß.
Okay. Hat das was eher mit der Lautstärke, in der du dann spielst, zu tun vielleicht?
Ich werde einfach nicht belohnt.
Okay.
Meine Art des Spielens wird nicht transportiert. Hm. Ich fühle mich einfach unwohl. Ich habe noch nie, und zwar noch einmal, ich bin nicht dagegen, ich bin nicht so ein Schwarz-Weiß-Maler. Jeder soll das benutzen, womit er sich wohlfühlt.
Ist ja, ein
ich
Werkzeug.
Jetzt hier keine Trump-Shit-Grundsatzdiskussion. Ja. Only low IQ persons use digital devices. Very bad. So sad to see. So sad.
Kannst du gut.
Sehr gut.
Wenn ich, ich bin da nicht religiös. Use whatever, wenn du einen Besen mit 2 Seiten benutzt und damit geile Musik machst, ey, ich bin als Zuhörer oder Konsument total, total happy. Mein Ding ist, ich spiele einfach nie. Ich tippe nur. Ich habe noch nie gespielt mit den Dingern. Ich habe mich noch nie hingesetzt und wirklich bin nicht niemals in the zone gefallen, ne, wo man naturbekifft einfach am Kabel hängt und spielt und sagt ja. So, oh, geil.
Markus, was spielst du da?
Keine Ahnung.
Reden kann. Ja, ja.
Ist mir noch nie passiert. Alles, was ich mache, oh, warte mal, was, oh, was ist die Beule bei 500 Hertz? Wenn ich das rausmache, boah, 2,5 tut echt weh. Ist das der Speaker? Ist das die Device? Tipp. Oh, ich spiele nochmal. Und nach 2 Stunden stehe ich auf und betrinke mich.
Ja, da passt wahrscheinlich so ein bisschen der Spruch, Unwissenheit ist manchmal ein Segen, weil ich das ja quasi so kenne, ich kenne mich ja mit dem Kram eben nicht so gut aus, deswegen ist es bei mir auch so, dass ich mache einen Sound auf und kann spielen, weil ich erstmal damit happy bin, weil ich sehr schnell, ich bin ja kein Tüftler oder kein Tweaker an Ems, aber das ist ja eine Reise, die ich halt aktuell ja auch gehe, weil ich gemerkt habe, wow, es macht sau viel Sinn, auch sich halt mal mehr damit auseinanderzusetzen, mehr darüber zu lernen. Und deswegen bin ich auch dann damals zum Thomas gefahren, weil ich halt mit ihm so ein bisschen eben die Basics besprochen habe, woher eigentlich ein Sound herkommt und das auch eine super interessante Erfahrung war, weil ja, man spielt anders. Ich habe deutlich langsamer gespielt und hab's viel mehr genossen, mal einen Ton liegen zu lassen und diese Unberechenbarkeit der Frequenzen mal zuzulassen.
Das macht ja auch was mit jemandem.
Wir haben den Vergleich immer hier im Podcast mit Fabian, der sich halt dann deutlich mehr mit Elmston Sounds auskennt, der immer meckert, wie er gerade gesagt hat, oh, ich sitze erstmal da Stunden und tippe nur rum und ich habe halt kein Problem damit, Sound, gib mir einen Sound und ich kann spielen, weil ich halt die Unwissenheit, sage ich mal, habe. Das ist da echt da. Und
andersrum noch eine, vielleicht zum Abschluss dieses Themas, eine letzte Kriegsgeschichte. Als ich mit 18 Abi gemacht habe, musste ich hier noch Zivildienst machen und zwar 20 Monate. Damals hatte ich schon die deutsche Staatsbürgerschaft, deshalb was habe ich natürlich gemacht mit meinem ersten Zivildienstgehalt? Ich habe mir erstmal einen 100 Watt Marshall und eine 412er Box gekauft, den ich mit der U-Bahn im Hochsommer irgendwo durch die Gegend geschossen habe und damit noch einen Kilometer gelaufen bin, 3 Stockwerke, den Bunker. Ja, ja, ja. Dann habe ich das Ding angeschlossen und einfach erstmal Angst gekriegt, weil ich habe noch nie sowas Lautes gehört. Und es klang furchtbar und ich fragte mich, wieso klingt es jetzt nicht wie Van Halen? Und meine Mittagspause war von 13 bis 15 Uhr beim Zivildienst und in dieser Mittagspause habe ich die 20 Monate mit diesem Amp verbracht. Und ich habe bestimmt ein Dreivierteljahr gebraucht, bevor ich dann halbwegs brauchbaren Sound kriegen konnte.
Aber dann wusstest du, wie es geht.
Nee, ich wusste es nicht. Keiner hat es mir erklärt. Das heißt, ich habe natürlich Trampelkisten. Ich habe erstmal gegen die Lautstärke gekämpft. Okay, es gibt keinen Hall. Ich hatte vorher einen Boogie. Ja. Den konnte man, der cremte so vor sich hin. Und das war total easy zu spielen sozusagen. Und auf einmal, jeder Schlag oder jeder Ton war ein Schlag in die Magengrube. So, und es ist dann, okay, du brauchst offensichtlicherweise irgendwelche Pedale, wenn du verzerrt spielen willst. Aber wie spielst du jetzt clean? Was ist mit Hall und Delay? Es war ein Prozess. Das heißt, noch einmal, wo ihr sowieso noch mal über mein biblisches Alter sprechen würdet, du gehst in den Musikladen und sagst, ich habe dieses Gary Moore-Konzert im Fernsehen gesehen, wie kriegt der so ein Sustain auf der Stratocaster und alle lachen dich aus. Aber das ist das, warum ich die Nacht vorher nicht geschlafen habe, weil ich dachte so, warte mal, der hat auch diesen Amp, aber bei mir klingt's nicht so. Und dann geht's das Ganze, Pickups wechseln, Overdrives, Distortions kaufen, ein Delay kaufen. Wieso verzerrt denn das Delay jetzt? Ach so, weil der Amp hat ja keinen Effektsloop.
Kein Effektloop, ja.
Ach so, warte mal, ich habe noch einen Marlboro-Amp vom Hertie. Das ist jetzt mein Delay-Amp. Ich habe noch keine Ahnung. Und so, das sind so diese Prozesse. Und ich habe in dieser Zeit, diese ganzen 20 Monate, bestimmt 2-3 Stunden jeden Tag nur mit meinem Setup gearbeitet, weil ich wollte ja spielen, aber wenn ich mich, und so war ich schon immer, wenn mir der Sound nicht gepasst hat, habe ich nicht gespielt.
Naja, das ist schon...
Also ich glaube, die Gewöhnung, ob digital oder Dinosaurier, ist dasselbige.
Ja.
Nur die Sozialisation ist natürlich wichtig und wenn die jungen Leute mit den technischen Sachen dann konfrontiert werden, benutzen sie natürlich eher das. Ja, ich meine, ich komme aus einer Zeit, wo man mit Bandmaschinen Platten gemacht hat. Ja. Mit Bandmaschine, das sollte im Übrigen Gesetz sein heutzutage, dann würden uns viele Tonträger erspart bleiben.
Ja, ja, ist das aber wirklich so, ne?
Was heißt, wie viele Platten würde es nicht geben, wenn es keine Computer und jetzt noch AI, also das ist brutal. Aber wir wollen jetzt niemanden die Laune versaumen und ich hoffe, meine Political Incorrectness wird nicht Shitstorms hervorrufen.
Na, Quatsch. Wie machst du das denn heutzutage, wenn du jetzt halt eben in so einem Albumprozess bist und auch versuchst, natürlich auch noch weiterhin frisch und kreativ zu klingen? Ich glaube, das ist ja ein Streben, dem wir alle hinterhergehen. Wir wollen ja alle nicht langweilig klingen oder für uns zumindest langweilig rüberkommen, weil sonst macht das ja auch keinen Sinn. Aber hörst du dann auch öfters nochmal andere Musik? Tappst du dich rein in verschiedene Stilistiken, wo du merkst, okay, da könnte man vielleicht noch was rausholen? Oder bist du aktuell, wie der Titel des Albums, wieder puristisch unterwegs und sagst, was kann ich noch rausholen, auch von der Musik, die mich früher als Teenager inspiriert hat?
Nein, also beispielsweise, was ich mache, ich höre so gut wie keine Gitarristen mehr. Das mache ich nicht, weil ihr scheiße seid. Ganz im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil. Also ich habe absoluten Respekt vor allen, vor euch beiden, vor allem, die auf YouTube in der Welt angesagt sind. Aber es ist totaler Egoismus. Wenn ich keine Gitarre höre, bin ich inspirierter bei meinem eigenen Gedudel. Momentan höre ich die Impressionisten. Ich höre Satie und Debussy. Das heißt, ihr könnt mich an einem Sonntagmorgen die ersten Takte von Claire de Lune spielen hören. Oder ich überlege so, wie kommt der jetzt auf diese Modulation? Woher kommt diese Melodie? Was gleich in Takt 2 der Minor Four Chord, mit einer Sechste und sowas inspiriert mich. Das heißt, die Harmonik und die Melodik dieser beiden Motherfucker macht mich fertig. Und das ist das, was mich total interessiert. Wenn ich Gitarre höre, dann höre ich zum Beispiel George Benson aus den 60er Jahren oder Wes Montgomery, sowas. Also komplett meine andere Baustelle. Dadurch bleibe ich wieder frisch. Ja, wenn ich mir also verzerrte Gitarre anhören würde die ganze Zeit, was schon mal vorkommt oder so, aber es ist wirklich selten. Und das ist natürlich ein radikaler Unterschied von den ersten 20 Jahren Gitarrensozialisation, wo ich immer wusste, wer der heiße neue Gitarrist ist und wie die ungefähr spielen, oder die Zeit als Studiomusiker, wo ich natürlich Bescheid wissen musste. Ne? Wenn die Leute zu mir sagten, mach mir mal eine Paul Jackson Jr. Gitarre, dann musste ich wissen, was der meint, dann musste ich auch den Track kennen. Aber ich kenne heute nicht mal die angesagten YouTube-Gitarristen. War letztens einer hier und hat mich erstmal aufgeklärt. Und ich habe mir das Gebiss reingeschoben und gesagt, das ist ja interessant, wie die jungen Leute heute spielen. Nein, aber es ist eine gewisse Ignoranz. Ich bin aber an Komposition interessiert und an Produktion und auch an, es gibt so ein paar Regeln, das heißt, ich achte auch kompositorisch immer darauf, dass ich hier und da mal zumindest subtil das diatonische Fragment des Songs verlasse. Mhm. Heißt, es sind immer kleine Modulationen in meinen Songs. Wirst es nicht vielleicht merken, ja.
Aber das macht es ja auch interessant, ne?
Und es lebendig. Ist dadurch komme ich natürlich auch eine andere Melodik wie Yngwie Malmsteen. Ja, es ist so.
Heute mal keine
Ahnung. Naja, ich meine, Yngwie war ein Jugendidol. Ich konnte Rising Force mit 18 spielen, von vorne bis hinten. Das war alles. Ich habe nichts anderes, ein halbes Jahr nichts anderes gemacht, außer 8 Stunden Yngwie-Licks zu spielen. Das hört man vielleicht heute nicht mehr, aber ich habe höchsten Respekt, vor allem von den alten Sachen. Und er hatte im Übrigen auch total geilen Sound früher. Oder er ist sicherlich heute auch noch gut, aber heute hat er natürlich dreimal so viel Gain und
Mitten
unglaublich viel Bass und so weiter und so fort.
Und leider auch keine geilen Songs, muss man einfach mal so sagen. Ne?
So, jetzt haben wir noch etwas. Der Akkustand ist niedrig. Ich muss den Akku vom Laptop holen. Ich bin echt so ein Amateur heute. Ich werde
wahnsinnig. Geil. Das lassen wir alles drin.
Ja, unbedingt. Es muss authentisch bleiben.
Ja, und du so?
Oh ja, ne? Läuft. Läuft.
Ist dein Sexleben?
Ja, könnte besser sein. Nee, Alfred.
Ja, so, was will die Mama von mir? Was gibt Mittagessen?
Oh,
Okay.
ich habe auch Hunger langsam.
Flammkuchen gibt's.
Oh, nice. Flammkuchen. Ist der Markus komplett raus jetzt hier? Was ist?
Oh, stimmt. Ah, der Akku, das ist wahrscheinlich jetzt der
Ach
Akku
so, ja,
runter.
stimmt. Was war das? Dibidi,
Jetzt war was von der Story von mir.
Ach, es war geil, was du gemacht hast. Schön. Dieses klassische Angehauchte, ne?
Genau.
Nice.
Das wollte ich heute für eine Review. Wollte
Cool.
ich das. Also war ich am Hochladen. War ich vorher halt heute Morgen am Aufnehmen so.
Für eine Review? Was für ein Review?
Für
Ach, die
die
Gitarren, die du vergleichen willst.
genau, die Alpha
Ah.
und die Tyson.
Wie findest du denn die andere, die Music Man? Nicht so?
Also, okay, man muss dazu sagen, das ist eine Sterling, die ich da jetzt habe.
Ach so, ja, okay.
Aber ich habe die Music Man damals schon auf der NEM gespielt und die hat halt die beschissenste Brücke, die du haben kannst. Die
Ernsthaft?
lässt sich
Okay.
so kacke spielen. Boah, das ist halt eine Fanfret-Brücke, die ist halt auch schräg,
Okay,
aber halt
okay.
so komisch angeschrägt, dass das von der Halterung, von der Art und Weise des Handballens halt echt merkwürdig war. Und ja, du hast es, ich wollte ja gestern noch darauf antworten, du hast es erwähnt, aber ich habe in der NEM letzten Jahres, habe ich dann auch mal eine Zeit, wir waren im Guitar Center und ich habe bestimmt mal 1, 2 Stunden Zeit und ich habe da mal wirklich lange eine Petrucci gespielt,
Aha.
eine hochwertige.
Okay.
Und genau, es war genau das, was, also so ein bisschen das, was du gesagt hast, aber ich fand den Hals nicht geil.
Okay, ja,
Das war
manchmal ist
echt
das so, ne?
interessant. Das ist
Das.
nicht, also es ist die, ich habe das generell auf der NEM sehr gemerkt, wie viele Hälse, oder dass mir viele Gitarren nicht gefallen haben wegen dem Hals. Und dass der Hals so eine große Rolle spielt bezüglich der Bespielbarkeit für einen selber.
Voll, ja, voll, voll.
Ja, ich einfach den Wizard-Hals am geilsten finde. So, und
Ist
ich
auch
merke
eine
es dann
Sache der
auch.
Gewohnheit einfach,
Ja,
ne?
safe, bestimmt,
Ja.
bestimmt.
Und damit, das ist
Aber
das
die
ja.
Hälse von den Petrucci sind ja tatsächlich relativ rund.
Dick
Weißt
sind die
du?
auch, glaube ich, eher, ne?
Ja, es geht. Es ist jetzt kein Wizard 3 Hals. Aber ich finde es ja doch geil. Ich hatte ja letztens diese Visions. Wie heißt die Visions? Ja, doch Visions von Ibanez hier gehabt bei mir. Und hab die getestet. 9.000 € Ibanez-Gitarre
Ach du
mit dem
Scheiße.
dünnsten Wizard 3 Hals. Ich hab's geliebt. Ich fand's
Okay,
geil.
ja,
Das war
für
der
jeden ist das
Oberhammer.
anders, ne? Genau.
Ich fand's richtig, richtig gut. Aber jetzt hier, die Alpha hat auch einen interessanten Hals, weil die halt in der Vertikale unterschiedliche Dicken hat. Da ist es bei der hohen
Okay.
E-Seite dünner als bei der tiefen E-Seite. Und die wird
So
dann
ein
halt so
Elliptical
formen.
Hals.
Ja,
Oder wie
so
auch immer.
halt,
Krass.
beschoben. Ganz interessant, was Ibanez da gemacht hat.
So,
Find's
hört ihr
gut.
mich wieder, Jungs?
Jawohl.
Hörlich, ja.
Alles klar, das war jetzt super peinlich, aber wir sind jetzt am
Ach.
Strom. Die auch,
Deine Aufnahme ist weitergelaufen
die
einfach.
ist jetzt weiter, aber ich habe sie jetzt noch
Okay,
einmal
super.
neu gestartet, Sicherheitshalber. Alles ist rebootet und ich bitte um
Okay.
Entschuldigung.
Alles gut, alles gut.
Cool.
Dann lass uns nochmal neu
Ja,
einklatschen,
klatsch mal
damit wir
nochmal
nochmal
ein.
einen
Alles
neuen
klar.
Synchronisationsprogramm haben. 3, 2, 1.
Sie werden besser. Ja.
Okay. Wir waren bei anderen Musikrichtungen.
Ja,
Gab es da
genau. Ich
noch was
habe
zu
gesagt, dass ich
sagen?
einfach weniger Gitarristen höre
Genau, das war
und
das Letzte.
genau. Aber es ist eine interessante Sache, weil ich habe mich früher in den ersten 20 Jahren Sachen oder war ich so auf Gitarristen und Gitarrenmusik fokussiert und bis auf Bassisten hat mich eigentlich nicht so wirklich interessiert. Ja, und
Das
das hat sich
Typische, ne?
jetzt echt geändert. Und das heißt, ich kann gerade diese Impressionisten berühren mich sehr und da kann man unglaublich viel von lernen.
Ich
Und
glaube, das ist aber
hier und
auch,
da
weil, ja.
gibt's auch natürlich Inspiration schon auf Pure von Satie oder von Debussy.
Absolut, absolut.
Schön.
Vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, ich sag mal, wenn du jetzt, wie gesagt, 40 Jahre im Business bist und 40 Jahre Gitarre spielst, nonstop, wahrscheinlich sogar noch länger, dass man natürlich auch so ein bisschen, na, Übersättigung ist falsch gesagt, aber gerade wenn man dann eh den ganzen Tag das Instrument in der Hand hält, dass man dann sagt, okay, ich brauche mal einfach was anderes.
Genau. Und früher war das einfach eine Jazzplatte oder eine Wes Montgomery-Platte, ein bisschen Fahrstuhl-Jazz, herausragend gespielt, hören oder eine Larry Carlton-Platte oder irgendwas oder eine Akustiker, Tony Manuel-Platte, wo du sagst, okay, Champions League. Habe ich aber jetzt erstmal nichts mit zu tun im weitesten Sinne, außer dass ich nochmal mit dem Gitarrespiel anfangen dürfte. Wie auch immer. Aber jetzt ist es halt einfach Komposition. Und ich glaube, Und darauf bin ich zumindest einigermaßen stolz, dass mein Kompositionsprozess sich entwickelt hat. Das heißt, ich bin besserer Songwriter, Komponist geworden und Produzent und Tontechniker. Und das nährt mein Gitarrespiel.
Ja, ist ja auch ein Skill, den man ja auch bearbeiten muss und trainieren muss.
Absolut,
So ist es ja nicht.
absolut.
Es ist, da muss man ja auch ständig immer dranbleiben. Und ich kriege das oft mit von Gitarristen, die dann ein bisschen weniger sich von der Gitarre distanzieren als einfach nur reines handwerkliches Tool und dann den Fokus auf das Songwriting legen, dass
Ja.
da halt auch viel, viel passiert gemacht wird. Ich hoffe, dass es in 20 Jahren noch Let's Talk Guitar gibt und dass wir in 20 Jahren eine ähnliche Konstellation
Mega,
haben
ja.
für dein übernächstes Album. Weil mich würde mal interessieren, wie das so ist, ob du irgendwann wieder vielleicht auch zurückfindest zur Gitarre. Ich hatte in diesem kleinen Bereich aber einen ähnlichen Fall gehabt, dass in der Zeit, wo ich Musik studiert habe, ich 4,5 Jahre lang keine verzerrte Gitarre gehört habe, nur Jazz gemacht habe, nur Bebop gehört habe, geliebt habe. Und es aber so schön war, als ich meinen Wich in der Hand hatte, habe ich gesagt, nee, ich möchte Metal-Gitarrist werden. Und es dann so schön war, sich wieder die Ingwie-Platten reinzufahren. Und ich bin mal gespannt, ob so eine Wiederentdeckung, so eine Renaissance des Ingwies aus den 80ern bei dir auch vielleicht irgendwann nochmal wiederkommt und wie sich
Wer
das dann
weiß?
Auswirkungen auf dein Spiel und auf deinen Sound haben
Ich
wird.
glaube, also ich noch einmal so zweimal im Jahr. Meistens bin ich dann hochgradig betrunken und tanze um den Kamin herum. Höre ich dann, was weiß ich, eine alte Ingwie oder Gary Moore-Platte oder sitz hier und spiel Van Halen oder Toto-Songs. Ja.
Ja, das war doch schon geil,
Sondern das macht
ne?
natürlich Spaß, weil das meine Roots sind. Ja. Aber bin natürlich ein Mensch mit Zielen. Und ich habe jetzt tatsächlich aus Deutschland das allergrößte Kompliment gekriegt. Das war auf einem Radiospecial im Deutschlandfunk. Und dann hat er,
Lass mich raten.
ja.
Gut gemacht, weiter,
Nee, er hat
sag
gesagt,
mal.
Demel hat seine eigene Schiene gefunden. Ja, das
Ah,
heißt, er
das ist
gehört
schön.
zu keiner Familie. Ich gehöre weder zu den Bluesrock-Gitarristen, ich gehöre nicht zu der Gruppe der Shred-Gitarristen, ich gehöre nicht zu den Pop-Artists, ich gehöre nicht zu diesen Schubladen. Und er sagte, das ist ein Riesen-Achievement, aber natürlich gleichzeitig eine kommerzielle Krux. Und das fand ich interessant. Aber da habe ich erstmal drüber nachgedacht und dann war ich in meiner grenzenlosen Eitelkeit doch einigermaßen stolz.
Das ist das
Weil
größte Kompliment.
ich habe nie irgendwie auf eine große Individualität hingearbeitet, oder ich habe die auch nie gesehen, aber sie wird mir immer häufiger vorgeworfen und ich muss sagen, dass mich das wahnsinnig freut. Das ist das, wenn Leute sagen, ich habe zwei Töne gehört, ich wusste, dass du es bist.
Ja, das ist
Ja,
ein
und
Riesenkompliment.
das ist ein Geschenk. Aber noch einmal, ich habe nie gesagt, so, ich muss das und das machen, sondern ich habe wie jeder Mensch mit sozialen Defiziten einfach kopiert und gespielt.
Klar.
Ich glaube, das ist auch so der natürlichste Weg oder auch der Weg, wie es ich sag mal, wie heißt es, intrinsischsten ist, weil du halt einfach dem folgst, was du gerade machen möchtest. Und ich glaube, manchmal verlieren sich Künstler da drin, sich diese Individualität zu erzwingen und dann was zu machen, was denen eigentlich gar keinen Spaß macht, nur in der Hoffnung, individuell zu sein.
Ja, das
Und ich finde,
stimmt.
das ist dann wieder der komplette Gegenteil oder führt dann zum kompletten Gegenteil hin.
Aber was ich gerade bei der jüngeren Generation, die ich ja in meinen Workshops ab und zu sehe oder bei irgendwelchen Gastseminaren, dass die ganze Zeit da unglaublich besorgt sind, was andere Leute von ihnen halten. Und
Ja, das ist
das
ein
ist zum
typischer
Beispiel
Trend.
etwas, ob das meines biblischen Alters geschuldet ist oder weil ich jetzt schon tatsächlich so viele Jahre im Business habe. Mir ist das echt wurscht. Also ich werde
Gute
nach wie vor
Einstellung, ja.
tagtäglich hier und da beschimpft und es perlt echt an mir ab. Also es ist wirklich so, es gehört scheinbar einfach dazu, aber ich sehe das, dass das unglaublich kreativ einengend ist für den 25-Jährigen, weil der glaubt, der müsste irgendwas tun, was gar nicht in seinem Herzen ist.
Ja, aber das ist
Das
ja auch diese
ist eine
ganze,
große Gefahr
ja.
dieser Zeit, diese Self-Consciousness, die Leute heute zu haben, weil sie die ganze Zeit bei Herrn Zuckerberg rumsurfen und
Richtig.
dann denken, sie müssten bestimmte Sachen machen. Oder sie denken auch, was weiß ich muss jetzt ein Shred-Video veröffentlichen, weil ich dann auf Insta 1000 Likes krieg. So, aber sie sollen das Shred-Video machen, wie bei dir, wenn das in deiner DNA oder in deinem Herzblut ist, dann ist das ja
Genau.
perfekt. Und deshalb kommst du ja auch an. Aber wenn jetzt einer denkt, er müsste jetzt mitschwimmen für die Klicks, und ich
Das
sage
funktioniert nicht.
euch, jedes Mal, wenn ich aus Versehen YouTube oder Instagram anmache, sind das 90% aller jungen Künstler. Sie wollen einfach irgendwie dabei sein, was ich verstehe, aber ich glaube, wenn sie
Aber es ist ja
Coaches
auch keine
hätten, würden die ihnen
Individualität,
vielleicht
ne?
sagen, tu's nicht.
Ja. Ja, das ist das Problem mit den Social Media Bereichen.
Ja,
Also, wenn man
ja.
sich mal in die Lage versetzt, du, als du 25 warst, das war's Ende 80, Anfang 90er?
Genau, ja. Also, ich bin,
Ja.
war schon, ja, Anfang 90er, ja.
Anfang 90er. Also, da, wie gesagt, wenn da mal irgendjemand was über dich gesagt hat, dann hast du es vielleicht gar nicht mitbekommen, weil es halt eben nicht diesen inkonstant oder diesen direkten Feedback gab, den es ja
Genau.
heutzutage gibt, dass wenn jemand ein Video hochlädt, was man sich dann für einen Rotz anhören muss, streckenweise.
Ja.
Und was die Leute sich dann halt natürlich auch mehr trauen in der
Ja,
Anonymität
die trumpen alle jetzt ein bisschen, aber
ja,
wie gesagt,
ja,
Neid,
zu spät. Da
Missgunst.
muss man halt, glaube ich, das auch echt erstmal lernen. Und in dem Prozess sind wir alle irgendwo, auch gerade die halt viel mit Social Media ja zu tun haben, da halt wirklich zu sagen, ja, wenn du siehst, fick dich, aber jo, ich mache
Ja.
dennoch so weiter
Ja,
und
das
hab
ist aber
Spaß.
schwierig. Also, ja,
Ja,
niemand will
natürlich ist das
beschimpft
schwierig,
werden.
klar,
Und ich habe
klar.
jetzt irgendwie vor 15 Jahren, als das losging mit Social Media, ich habe solche Sachen über mich gelesen oder Todeswünsche per Instagram bekommen.
Meine Güte.
Das hat mich schon, also mich hat das damals wahnsinnig bedrückt. Ich habe mich jetzt einfach dran gewöhnt. Aber ich stelle mir das
Ja.
einfach unglaublich schwierig vor, wenn ich jetzt
Nicht.
20
Besonders für eine
wäre.
junge Seele dann auch, ne? Die sind noch nicht erfahren im Leben und wenn du dann solche Sachen hörst, das macht dich fertig, ne? Oder so.
Absolut. Das ist auch eine Riesensauerei. Es wäre einfach
Hm.
wünschenswert, vielleicht in der Ära nach Trump, dass besserer Umgang, der auch wieder jetzt kunstförderlicher wäre, entsteht. Ne? Weil das zerstört Kunst. Diese Hater zerstören Kunst. Das wollen sie natürlich auch, weil sie so wahnsinnig frustriert in ihrem kleinen Dasein sind, dass sie dann halt austeilen. Aber für viele Nachwuchskünstler ist das ein Problem und zerstört manchmal Karrieren, glaube ich.
Ja.
Ja, klar, absolut. Ich kenne einige Leute, die sagen, ach, sie haben es dann doch sein gelassen, weil ihnen das zu stressig war
Es
mit
ist zu
Social
stressig,
Media.
ja.
Und ja, klar, natürlich. Und man wird halt, da habe ich immer auch jetzt Diskussionen mit den Bands, in denen ich spiele, weil ich spiele ja auch immer mit älteren Leuten, die auch schon auf die 50 zugehen oder über den 50 drüber sind. Die sagen dann, man wird so ein bisschen als Musiker reingezwängt in dieses Korsett des Social Medias und dass es da halt heutzutage gar keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Und das missfällt denen natürlich, weil bei denen, die kommen aus einer Zeit, wo es halt noch mehr um das Album ging und halt eben Social Media noch nicht so eine große Rolle gespielt hat.
Es war eine
Aber da finde ich.
kreativere Zeit, das muss man ganz klar sagen, weil
Ja,
die, noch einmal
absolut.
vielleicht, damit man das auf den Punkt bringt für eure Zuhörer, die Idee ist, dass man ja kindlich naiv und völligst unbescholten und von keinerlei Einflüssen von außen einfach da sitzt wie ein kleines Kind und kreiert und sich einfach freut. Und vor allem das Wichtige, deshalb auch wiederum der Albumtitel Pure, nicht wertet. Das heißt, im Schaffensprozess nicht zu werten. Ich kann es mir nachher anhören und die Songs, die mir dann keine Gänsehaut verursacht haben, die sind dann halt auch nicht auf dem Album. Ganz so einfach. So. Aber währenddessen, also das ist zumindest meine Zielsetzung oder ist meines Erachtens die Zielsetzung für jegliche Kunst, ist ja das Intellekt eines Dreijährigen zu haben.
Ja, und am Ende des Tages macht man es ja nicht für die anderen, sondern man macht es in erster Linie für sich, um sich zu freuen,
Ja,
um sich zu
aber das
zeigen.
vergessen
Und
halt viele.
ja.
Ja, oder viele vergessen, dass wenn man es für sich selber macht, und ich glaube, wenn man das authentisch und richtig macht, kommt die Freude von anderen mit dazu. Oder kommt, dass das andere Leute mögen mit dazu. Aber wenn du es nicht authentisch machst, ich glaube, das merken die Menschen unterbewusst
Unbewusst
immer.
merken die
Ja,
das. Ja, es ist
die
so.
merken das und dann kannst du dir, glaube ich, sehr, sehr viel den Arsch abrackern und wirst vielleicht nicht so Steps nach vorne machen, als wenn du wirklich was, als wenn du selber bist, authentisch bist. Und dann wird es immer Leute geben, denen gefällt es, Leuten,
Mich
denen
würde zum
gefällt es
Beispiel
nicht.
aber in diesem Zusammenhang interessieren, ob Taylor Swift ihr Zeug gut findet. Das würde mich einfach interessieren. Also ich habe überhaupt nichts gegen Taylor Swift, ja. Aber die Frage ist, findet sie das am Ende des Tages geil, was sie da macht?
Ah, es ist,
Das ist die
okay,
Frage,
ich muss
ne?
das ein bisschen, ich
Ja.
muss das ein bisschen zurücknehmen. In einer Band, in der ich spiele, zum Beispiel, die mögen alle, ich sag immer, ich bin der einzige Fan der Musik in der Band, weil ich halt als Teenager mit der Band aufgewachsen bin, Anfang der 2000er, und ich halt Fan bin, und die halt seit 30 Jahren die Mucke spielen. Aber die mögen die Musik insofern, weil es bei denen zum Beispiel Spaß macht, einfach zu spielen. Die würden das nie privat hören, aber es macht Spaß, für den Schlagzeuger die Double Bass auf der Bühne zu bringen und so. Und ich glaube, man kann so vielleicht auch anderweitig Spaß an Musik haben, ohne dass einem die Musik oder ohne dass es Musik ist, die man auch im Privaten konstant hören würde. Und vielleicht ist das bei Taylor Swift halt, dass das eine Ohr auf die Musik geht und das eine Auge geht halt auf den Kontostand
Ja,
und
klar.
das bringt dir halt den
Ja.
Spaß.
Wobei dann ich sagen würde, wenn ich so reich wäre, sie könnte ja jetzt eine Zappa-Platte in die Charts bringen.
Richtig,
Sie könnte
genau.
jetzt, ich meine, das muss man sich einfach
Theoretisch.
mal vorstellen. Aber noch einmal, ich glaube, oder ich bin zumindest so sozialisiert worden, und auch das ist die Messlatte, immer wenn ein Album fertig ist, ich muss zu diesem Prozess kommen, dass ich da sitze, mit einer Tasse Tee vor einer guten Anlage sitze und sage, ist das geil? Bin ich stolz drauf? Und das würde mich interessieren, ob das bei so manchen Künstlern ist oder ob sie tatsächlich schon so gesplittet sind, dass Publicity und das Produkt nicht mehr voneinander zu trennen sind.
Ich
Ja, das
glaube
sind ja schon.
tatsächlich, ja, dass da viele sitzen, sich das anhören und denken, ah, ich glaube, das ist nicht angesagt gerade. Lass uns mal lieber hier noch einen Trigger einbauen in die
Ja,
Bassdrum oder sonst
absolut.
was.
Deshalb
Ne,
ja
ich
auch
glaube,
immer
das ist.
8 Songwriter und 6 Produzenten bei jeder Taylor Swift und Lady Gaga nochmal. Das ist ja der totale Irrsinn, wenn man sich die Credits-Liste immer durchliest.
Ja.
An 3 Akkorden haben 8 Leute geschrieben.
Ja.
Wow! Haben
Nice.
die jetzt die Akkorde gesplittet oder was haben die gemacht?
Ja.
Oder hat
Ja,
die Bassdrum, kriegt die Bassdrum auch Punkte? Also, das ist schon interessant.
ich glaube, das sind wirklich kleine Details, wo dann Leute was. Ich bin immer ein bisschen von mir aus vorsichtig mit Meinungen gegenüber sowas oder mit Aussagen gegenüber sowas, weil ich mich halt nicht mit dem Prozess auskenne. Und wer weiß, vielleicht steckt da doch am Ende des Tages mehr drin, als man vielleicht
Da
denkt oder
steckt
sieht.
wahnsinnig viel drin. Ich habe ja
Ja.
auf vielen Pussy-Pop-Platten gespielt. Also das ist, ne? Also ich habe auf Dance-Platten gespielt und auf irgendwie Künstler, die nur eingeschwebt sind im Studio und sagen, muss ich das singen? Ja, also das habe ich ja alles mitgemacht. Also da passiert schon sehr viel hinter den, ne? Ich weiß noch ganz einmal, als ich bei Peter Weihe im Studio war und er mir den Produktionsprozess einer damals sehr bekannten deutschen Künstlerin gezeigt hat. Und die haben an der Bearbeitung der Vocals 8 Tage gesessen von den 3. Das heißt, die
Wow.
schneiden Silben da drin. Ja. Und so weiter. Und gekommt aus 20 Takes und dann noch geschnitten, da gegatet, da gepitcht, da verrückt.
Sehr authentisch.
Naja, aber so ist es natürlich, aber auch eine andere Ebene dann der Kunst. Das ist wie
Ja, na
Photoshop.
klar.
Ne?
Ja.
Das ist Photoshop. Aber egal,
Ja.
lassen wir die Popkünstler Popkünstler sein, das droht uns allen nicht hier.
Genau, das würde mich zu der nächsten Frage auch dann bringen, weil du ja auch, ich sag mal, die Erfahrung gemacht hast, in diesem Bereich lange, lange, viele Jahre zu arbeiten. Würdest du sagen, dass da auch ein Teil deines Spiels, sage ich mal, nach wie vor heute repräsentiert wird? Oder ich sag mal, dass der Markus von früher manchmal, der in so Popproduktion mit dabei war, wenn du jetzt heute so ein Album machst, manchmal hochkommt oder rauskommt und dass du vielleicht Sachen schreibst, die von der Zeit inspiriert worden sind, oder vielleicht das Gegenteilige, dass du dir sagst, ich möchte sowas nie wieder machen und dann vermeidest du vielleicht auch gewisse Akkordstrukturen oder Melodien oder Sachen, die du aus der Zeit damals viel gemacht hast.
Kann ich gar nicht beantworten, weil ich noch einmal versuche, intellektuell völlig befreit zu sein. Also ich versuche an gar nichts zu denken. Was ich allerdings sagen kann, dass diese Zeit natürlich eine Ausbildung war, wie man Schallplatten macht, wie man Produktionen macht. Also von der teuersten bis zur 2 Millionen Produktion war, von der billigsten bis zur 2 Millionen Produktion.
Von der teuersten zu 2 Millionen.
Geil. Aber ich war wirklich
Okay.
auf Platten dabei, wo wirklich jeden Tag irgendwie 10 Mille durchs Studio einfach liefen.
Wahnsinn.
Ja, wo es halt natürlich noch, der Teejunge musste auch bezahlt werden. Ja, also den gab es tatsächlich. Erster
Das waren noch andere
Tontechniker,
Zeiten.
zweiter Tontechniker, bla bla bla. Aber vom Spielerischen ist es sicherlich, die Zeit des Studiomusikers ist die Tightness. So, das heißt, ich kann heute natürlich auch beurteilen, wie die Bassdrum ist. Ich weiß, was die Hi-Hat macht. Ich höre den Produktionsprozess fast so deutlich wie meine Gitarre. Ja, und ich weiß zum Beispiel auch, wenn die Hi-Hat ein bisschen höher EQ'd wird oder dass sie dann vielleicht Platz für meine Gitarre lässt oder andersrum. Das sind so Sachen, die aus der Studiomusikerzeit rüberschwappen. Das heißt,
Ja, das Ohr entwickelt
dieser
sich immer
globale
weiter.
Übersicht und das Frequenzfenster aller Instrumente und wo man nicht einfach fachidiotenmäßig auf seine Gitarre achtet und weiß, wenn der Bassist jetzt aber einen anderen Basston spielt, klingt die Melodie anders und so weiter und so fort. Ne? Also das sind so Sachen, die einspielen. Ob ich dann auf irgendwelche Klischees oder sonst was zurückgreife oder ob mein melodischer Geschmack durch Popproduktion geformt ist, ich weiß es nicht. Kann sein.
Wahrscheinlich immer ein bisschen. Ne?
Ich glaube, ja, man
ja
ist
alles,
was man erlebt hat. Und
genau,
jetzt ist es natürlich so, dass ich ja 40 Jahre im Business bin, aber 50 Jahre Gitarre spiele. Ja, das heißt, ich habe von der Jazzband, tatsächlich, ich habe auch mal in der Jazzband gespielt oder in der Fusionband und so weiter und alle möglichen Erfahrungen von allen Stilistiken dazwischen. Ich habe sogar mal auf zwei Metalplatten gespielt oder so. Keine Ahnung, es ist alles, bei mir ist alles irgendwie drin.
Ja, das ist ja auch gut. Ich meine, das macht es ja auch organisch und so wächst man ja auch dann. Und das macht ja einen zu dem auch, der man dann ist. Die Erfahrung.
Garfield motzt, höre ich.
Ja, genau.
Garfield.
Gerade ist Mowgli im Hintergrund.
Oder Mowgli,
ja. Mowgli, der möchte. Ingwie ist aber ruhig.
Ah, Ingwie, es gibt eine Katze namens Ingwie, geil.
Ja, einer meiner Kater heißt Ingwie und er pinkelt mir gerne ins Bett.
Wow, das kriegst du nie wieder raus.
Nee,
das ist toxisch. Das ist, na gut.
Wow. Ich krieg den irgendwie da nie so raus. Der irgendwie, der wird immer dicker und dicker.
Nee. Aber jetzt hoffe, ist er ja schlank, jetzt an. Passt er wieder gut in die Aspandex-Hose.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu deinem Album auch.
Gerne.
So Pure. Ich fand das sehr spannend in unserer Podcast-Folge über Healing Hands. Da hast du auch ein bisschen gesprochen, dass es gewisse Songs gab, wo es einfach eine Herausforderung war, die Songs zu machen, aufgrund von der Stilistik oder der Melodie oder der Akkordfolge. Gab es da jetzt ähnliche, ich sag mal, Songs, wo du auch erstmal eine Zeit lang in deinem Studio gesessen hast und dir überlegt hast, wie spiele ich denn da jetzt am authentischsten, am besten drüber? Oder war das mehr wirklich aus einem Flow heraus, dass das eigentlich super gut gelaufen ist?
Also ich spiele die Songs bevor das Final Recording ist zumeist eine Performance. Aber ich übe das vorher. Das heißt, ich spiele 2-3 Wochen oder ich übe diese Performance. Es gab zwei Songs, die schwierig waren. Und zwar einmal der offensichtliche Persekution, das ist der Song mit den vielen Tönen.
Ja, den finde ich auch super.
Ja, das ist, wo einer geschrieben hat, Dream Theater Influences, wo ich dachte, okay, interessant.
Okay, das ist wirklich interessant, aber ich fand den super. Ja.
So, und der andere ist der Song mit den wenigsten Tönen, nämlich Pure, wo ich, glaube ich, diese Melodie 180 Mal gespielt habe, bis ich auf einen Take gekommen bin. Wo ich dachte, so, jetzt berührt es auch mein Herz. Und es waren so kleine Nuancen. Es waren wirklich kleine Nuancen. Wie ist das Vibrato an dieser Stelle und so weiter? Bin ich im Feeling drin? Ja, dieser Take ist zwar fehlerfrei, aber schickt er mich auf eine Reise oder nicht? Das heißt, es ist alles letztendlich eine Challenge und ich sitze ewig da und ich denke, dass jeder Song mindestens 4 bis 6 Wochen gedauert hat.
Ja.
Also ich habe auch das Album 6-mal gemischt, 5-mal gemastert. Die Jungs waren sehr genervt von mir im Studio.
Das hast du bei der letzten Platte auch schon gesagt.
Ja, weil ich bin immer einer, ich rede mit denen wie mit mir selber, nämlich der Grundsatz ist, das kriegst du besser hin. Ja. Und häufig habe ich recht, manchmal habe ich tatsächlich auch Unrecht. Aber das ist, manchmal ist es dann natürlich auch so, wenn man denn 6 Monate Pre-Production hat, wo das Album dann fertig ist, dass man sehr genaue Vorstellungen davon hat, wie es sich anfühlt. Und entweder verstehen das die Leute oder nicht. Aber deshalb mache ich das ja so explizit. Ich bin dann zwar natürlich für jeglichen Vorschlag offen und hier und da haben wir das tatsächlich gemacht. Drums geändert, Drumfeels geändert, Bassbegleitung geändert, oder bei der Bassbegleitung relativ viel, da war ich nicht so. Aber beim grundsätzlichen Feel nicht. Und dann natürlich die Dynamiksprünge. Die sind mir super wichtig. Und da treibe ich jeden in den Wahnsinn. Ich sage, du musst jetzt
das, 8 dB leiser spielen. Das hört man auch sofort. Ne? Muss man das Album anmachen. Du merkst diese, die Dynamik halt. Die ist halt sehr, sehr prägnant.
Das genau. Sehr viel und so. Und das ist unglaublich schwierig in der heutigen Zeit, wo wir es alles gewohnt sind, als Popularmusikmusiker, die ganze Zeit draufzuhauen und auf 0 dB gemastert zu werden. Das war dann natürlich beim Mastering auch ein Problem. Wie kriege ich eine Platte hin, wo die Leute denken, dass ihre Anlage, falls sie das nicht als, oder ihr Computer nicht kaputt ist, aber trotzdem noch die Dynamik hat. Alle haben mich gehasst. Ton und Mastering Inch waren tatsächlich diesmal dasselbe. Soll man zwar nicht machen, aber Kai Schwertfeger war großartig. Und alle haben gesagt, was willst du von uns, Markus? Ich will eine Gänsehaut haben bei allem. Und das ist der Anspruch. Und deshalb dauert so ein Album dann auch zwei Jahre. Und von daher war es, ich habe auch überhaupt keine Lust, im Studio zu sein zurzeit. Das war echt, gestern habe ich mich das erste Mal hier runtergequält. Gesagt, ich muss mal wieder ein YouTube-Video machen, schon ewig her. Es ist eine zehrende Zeit, so ein Album.
Klar, ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch erstmal Abstand und Urlaub braucht, weil irgendwann sind die Ohren ja auch zu.
Ich habe zweimal Breaks dazwischen gemacht, einmal 4 Wochen und einmal 6 Wochen. Weil ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich weiß überhaupt nicht, ist das die größte Gülle, die ich je gemacht habe, oder ist das jetzt meine 5. Symphonie? Ich habe keine Ahnung.
Ja, das wäre vielleicht interessant, hast du in der Zeit dann komplett wirklich gesagt, okay, ich spiele jetzt mal gar nicht, oder hast du komplett andere Sachen einfach gespielt?
Nee, spielen tue ich sowieso jeden Tag. Also gibt es bei mir nicht, dass ich nicht Gitarre spiele.
Sehr gut.
Das ist, glaube ich, in den letzten 40 Jahren waren das 5 Tage oder so. Das war dann wirklich so 39,8 Fieber oder keine Ahnung, das ist, aber ich muss einfach für mein Wohlbefinden spielen. Das ist die erste Stunde des Tages ist immer Gitarre spielen.
Ja.
So. Top. Sehr gut. So, bevor ich die Hasskommentare lese oder die Sachen, die Fragen, what pickups? Oder what's the difference between a sweet elephant and an angry gorilla, bevor ich tiefer anlage, oder bla bla bla, was ich halt so mache halt als Sekretärin hier bei Triple Coil Music. Erstmal Gitarre spielen und dann ertrage ich die Welt. Nee, also was ich jeden Tag, eine Sache ist 15 Minuten Pflicht und das ist Metronoming. Und zwar nicht für Geschwindigkeit, sondern für Timing. Also Mikro-Timing. Mikrotiming, wenn das muss ich machen, weil wenn ich dann im Studio bin, dann sind meine Ideen rhythmisch sofort da und ich muss mich nur noch um die Interpretation kümmern.
Was machst du dann mit dem Metronoming?
Ganz einfache Sachen, ob das 16-Verschiebungen sind oder ob ich Ghostbusters spiele oder Georgie Porgy oder James Brown oder tatsächlich Shred-Sextolen, ist völlig wurscht. Also ich spiele das Lick, was mir jetzt endlich nach 30 Jahren gelungen ist, was mir tatsächlich rausgehört habe, Devil Take the Hindmost, dieses da habe ich mir tatsächlich alle meine Lieblingsplatten aus den 80ern wieder gekauft da habe ich dann üb mal so ein schnelles Holdsworth Lick, was heißt für dich nicht, Justin, 160 BPM 16. Ist natürlich BB King Speed, aber spiel das mal langsam. Legato. Weil da sind ja keine normalen Fingersätze dabei. Da sind ja keine normalen 3-Note-per-String Fingersätze oder sonst irgendwas dabei. Da sind ja so Hiccups die ganze Zeit drin für normale Gitarrentechnik. Das heißt, sowas übe ich dann mal 4-5 Minuten und dann spiele ich vielleicht irgendein bescheuertes, spiele ich Toto Georgie Porgy für die Pocket oder so. Ne? Einfach so, das kann ich zwar, aber ich übe das dann so wie ein Drummer. So, habe ich jetzt das Feel von Jeff Porcaro?
Ja, sehr geil.
Weißt du, sowas mache ich. Und wenn ich ganz schlecht geschlafen habe oder am Wochenende vielleicht mal gesumpft habe, dann übe ich auch mal einfach Achtel. 2 Minuten Achtel üben.
Kann nie schaden.
So, oder Wandergitarre oder sonst irgendwas. Ich hatte zum Beispiel im Studio, als Studiomusiker hatte ich immer größten Panikattacken vor einfachen Wandergitarren, vor sogenannten Aktentaschengitarren. Weil wenn du die einmal verkackst, lachen dich natürlich alle aus. Aber bei deutschen Produktionen mussten die nicht gedoppelt, getrippelt, sondern teilweise geachtfacht werden. Und dann noch mit der 12-seitigen oder im Nashville-Tuning und sonst was. Und wenn da, das heißt, das fand ich damals immer unglaublich stressig, weil du hattest natürlich keinen Millimeter zwischen den 8 Takes. Die mussten aufeinander passen wie Patex, ja? Und so. So, solche Sachen. Also handwerklich übe ich mindestens 1/4 Stunde, wobei ich dann also maximal 1 Stunde am Tag übe, aber vielleicht so im Schnitt so 4-5 Stunden am Tag spiele. Cool. Also der Rest der Zeit ist dann, und mehr hält meine Hand, meine linke Hand leider auch nicht aus. Also ich bin jetzt auch schon die ganze Zeit bei der Physiotherapie. Also mein Daumen hat sich jetzt verabschiedet vom vielen Seitenzehen. Ja, das ist aber einfach Verschleiß wie beim alten Fußballer, aber ich habe jetzt endlich, also das plagt mich tatsächlich seit über einem halben Jahr ab, aber ich habe jetzt endlich eine Physiotante, die bastelt mich wie den alten Kicker immer wieder hin und dann bin ich wieder für eine Woche fit und dann schiebt sie wieder alle Sehnen an die richtige Stelle. Es ist vom Seitenziehen, der linke Daumen, ja, das Daumensattelgelenk.
Shit. Ja.
Aber das ist alles okay. Aber so, also gestern habe ich mehr gespielt. Gestern habe ich bestimmt 8 Stunden gespielt und heute Morgen war der Daumen wieder so, gehörst du zu mir? Aber sonst würde ich vielleicht sogar auch mehr spielen als 4 oder 5. Aber 4, 5 ist so anatomisch die Grenze momentan in meinem biblischen Alter. Ne?
Genau. Ja. Cool.
Ja, so, das war die Bergpredigt, liebe Zuhörer. Der alte weiße Mann. We're gonna do bigger and beautiful things right now. It's gonna be guitar first.
Ja, geil, das ist großartig. Da kannst du echt das Endplädoyer als
Trump. Make guitar great again. It's gonna be so beautiful.
Das ist echt stark, das kannst du echt gut. Das ist, könntest du nächste Karrierezweig mit aufbauen. Ja. Als Trump-Imitator.
Absolut, das ist früher so als Udo-Impressionator, ne? Immer volle Kraft
drauf.
Der ältesten Bäume der Welt, Captain Halsadrat und so, ne? Ist klar. Na, ja, das sind so meine Hobbys, genau.
Gut, Markus. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt bei fast 1:20 hier auch angekommen.
Ein Satz, 1:20, na super.
Yeah. Langsam krummelt mein Magen und ich krieg Hunger. Und die Katzen kriegen vor allem auch Hunger, deswegen.
Du weißt, Pat Metheny isst nie vorm Konzert. Ja,
das kann ich aber voll verstehen. Nee, das kann ich verstehen. Ich finde, es gibt auch nichts Schlimmeres, als mit einem vollen Magen auf der Bühne zu stehen.
Ja, es kommt ja drauf an, du musst dich ja nicht vollschlagen vor dem Gig, aber vor dem Gig gar nichts essen, boah, da krieg ich schlechte Laune, ey.
Naja, es gibt oft genug Gigs, wo du weißt, okay, wenn du von der Bühne kommst, ist gar nichts mehr da. Da muss man sich halt vorher das wegschlagen, ansonsten ist das Essen weg. Und ich hatte mal eine Show, da gab's in Colmar habe ich gespielt, in Frankreich, und da gab's Linsen vor der Show. Und da gab's dann ein zweites Konzert auf der Bühne. Da haben sich die Mitmusiker nicht so drüber gefreut.
Na wunderbar. Großartig. Ja. So, ein letztes Statement zum Abschluss. Eine letzte Frage, damit wir einen runden Abschluss hier finden, Jungs. Haben wir alles behandelt?
Ja, was würdest du, ich meine, ist eine relativ Standardfrage, aber was würdest du jungen Musikern raten, die genau in dieser Zwickmühle stecken, jetzt Social Media und so?
Kreativ sein.
Genau. Was wäre da dein Ansatz?
Wenn es einfach wie zum Beispiel beim Workshop habe ich immer die gleiche Predigt. Lernt also für die Gitarristen jetzt nicht als, nicht im Musikmarketing, aber für Gitarristen oder das hätte ich viel früher auch so machen sollen, lernt erstmal eure Lieblingssongs. Alle. Lernt erstmal einen Katalog von Songs, die ihr liebt. So, weil das gibt euch eine automatische Richtung. Und viele Sachen, die ihr dann so bei Übungen werden dann auch nicht mehr so notwendig, finde ich. Ja? Das ist, wenn du ein Schredder werden willst, dann lern halt Far Beyond the Sun. dann hast du genug zu üben, brauchst du keine speziellen Übungen zu machen. Wenn du ein Songwriter werden willst, dann lern einfach Pop-Songs. Mhm. So. Und die andere Advice ist natürlich unglaublich intellektuell, don't give a fuck.
Ist viel Wahrheit dran, ja klar.
Da gibt es ja sogar Bücher drüber, The Art of Not Giving a Fuck. So, und das ist
tatsächlich. Ja, genau, gutes Buch. Sehr gutes Buch,
in der genau. Tat. Genau. Ja. Und da sollte man tatsächlich, ich glaube, nicht nur als Musiker, sondern überall hinkommen. Also die meisten Menschen sollten da hinkommen. Weil diese Erregungszeit, in der wir leben, und die ist meines Erachtens kunst- und musikfeindlich. Hm. Ja. Das ist unglaublich kreativitätshemmend. Und ich habe sehr lange gebraucht, um dahin zu kommen. Bin sicherlich nicht perfekt, aber das ist meine Bergpredigt an alle Menschen, ob 15 oder 89.
Gut, gute Bergpredigt. Ja. Das braucht keine Übungen mehr. Ich lass es mal.
Das siehst du ja natürlich anders. Aber es ist immer, guck mal, was ich gesagt habe, das ist alles meine eigene Interpretation. Aber es gibt ja viele Leute, die sagen, was weiß ich, ich muss jetzt erstmal 2 Stunden quasi Chromatics üben. Jetzt, jeder Mensch ist da anders. Aber ich sage, dann lern doch mal ein Fragment von deinem Schredsong und nimm das als Übung. Das heißt, ein Teil des Songs oder... Ja. Caprice ist jetzt deine Übung, aber es ist ein Stück Musik. Ich sehe halt immer unglaublich viele Gitarristen, die sogenanntes Trockenschwimmen betreiben. Das heißt, sie spielen irgendwelche Tonfolgen. Ich hatte, als ich noch Unterricht gegeben habe, hier einen Typen, der hatte die unglaublichste Technik, die ich je gesehen habe. Das waren aber alles nur so chromatische Übungen oder Fingerunabhängigkeitsübungen. Das heißt, da war keinerlei Musik. Der hatte eine rechte Hand, sowas habe ich noch nicht gesehen. Aber dann sagte ich, Hannes, jetzt spiel doch mal was. Und er konnte keine Musik spielen. Und seit dem Tag mache ich keine Übungen mehr, sondern sind es Fragmente aus einer Partitur oder aus einem Song. Das meine
ich. Ja, eine Übung sollte einen musikalischen Mehrwert auch liefern.
Das meine ich. Also ich habe mich da missverständlich ausgedrückt und wollte den ganzen Schritt, Schritt Disciples of Hell da nicht irgendwie zu nahe treten.
Ja. Also kauft weiter meine Übungen.
Ach so, du verkaufst sie nur. Super. Ja. Ich sag doch, ich lasse kein Fettnäpfchen aus.
Nein. Alles gut.
Du hast ja Konzepte, wie man das übt. Du machst ja Musik. Aber noch einmal, dieser Typ war wirklich so ein Mahnmal. Ich sagte so, ich hätte gern auch so eine rechte Hand, aber der konnte einfach nichts vorspielen. Ich war nie irgendwie, und der übte, das muss ich auch sagen, also so eine Independence-Übung, also 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 4. Das übte der 2 Stunden jeden Tag.
Ja, krass. Das ist schon.
Das heißt, der hatte ein
Das war sehr ehrgeizig.
8 Stunden Übungsprogramm. Nur aus solchen Übungen. Da die Spinne. Jetzt quasi
Da muss man aber Durchhaltevermögen haben.
Wahnsinn! Krank. Wundernswert und gleichzeitig tragisch, dass dann keine Musik daraus kommt.
Macht er denn noch was heute?
Ich glaube schon. Er hat auch irgendwie wie ein Studio, aber ich habe ihn mal ge-YouTubed und sonst, und da hat er dann irgendwelche AC/DC-Riffs oder Camper-Profiles mit dem Original verglichen. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe.
Ah ja.
Weiß ich nicht.
Ja, manchmal gibt's so, ich habe auch manchmal Schüler, die sind jetzt keine professionellen Musiker, die haben einfach echt nur Spaß am Üben und die wollen auch nie Musik machen. Das muss man dann, sehe ich dann so, muss man auch irgendwo akzeptieren. Und wenn es ihm super viel Spaß macht, Übungen zu machen, ey, dann ja, soll man es so machen. Aber klar, wenn man halt auch anstrebt, Musiker zu werden.
Du könntest ihn ja sagen, du könntest jetzt das Dream Theater Lick spielen. Da könntest du mit dieser Übung, das ist die Grundlage.
Ja, genau. Das
mit dem Petrucci-Apparat oder sonst was, kannst du ihn
jetzt. Genau. Das sind die Konzepte, die halt dazu hinführen sollten, Musik letzten Endes zu machen. Das ist es ja. Weil das ist ja das, was wir am Ende wollen. Ne? Sehr, sehr schön, Markus, mal wieder über dein Album zu sprechen. Ja. Ansonsten empfehlen kann man von unserer Seite aus natürlich nur deine Webseite zu besuchen. Da kann man sich nämlich die Alben in voller Länge kaufen. Auf Spotify und auf YouTube gibt es die ja nicht. Das ist ja die Strategie, die du fährst, die ja auch wirklich sehr interessant und sehr gut ist. Wer darüber mehr wissen möchte, kann sich
gerne mit dem Finanzamt auch.
Aber genau, so Alben, die Alben kann man sich holen auf deiner Webseite.
Man kann die Alben gibt es tatsächlich überall, auch weltweit. Die gibt's auch bei Amazon Ägypten. Also ich habe ja eine Plattenfirma und auch einen weltweiten Vertrieb auch. Also sowohl physisch als auch digital, wobei digital gibt's halt immer nur Windowing. Da gibt's nur den Song Budapest auf Apple und Spotify und so. Und ansonsten markusdemel.com oder triplecoilmusic.com, und Triplecoil ist im Handelsregister die Plattenfirma des Markus Nepomuk Demel. Genau.
Sehr gut, sehr gut. Ansonsten, ich kann auch immer nur vom Herzen empfehlen, deine Arrowhead Guitar Secrets DVD, wenn man an die rankommt.
Gibt's als Download.
Gibt's als Download.
Verkauft sich noch jeden Tag.
Das ist geil. Das ist sehr gut, weil das ist super, super einflussreiche DVD für mich gewesen auch und für so viele andere Musiker. Ja, diese ganzen Phrasing-Sachen und wie bringt man eine Melodie wirklich zum Leben etc., das hat mich so geprägt früher. Und
das ist
ich
ja sag
auch immer, wenn ich hab jetzt auch mal wieder ein bisschen Songs geschrieben und Fabian ja auch, und ich denke mir dann immer, wenn ich Melodien schreibe, denke ich mir, ich will es so machen wie der Markus. Da bist du, was Melodien angeht.
Red weiter, Justin, red weiter.
Nee, da das ist aber wirklich so.
Da bist du wirklich so ungeschlagen, Markus,
was König, Melodien
und so angeht. Also, Chapeau, das ist doch jetzt absolut.
Und genau deshalb habe ich mich auch auf die Melodien bei dem Album konzentriert, als Basis für alles. Und das heißt, Justin, dir fängt ja sicherlich, obwohl du natürlich übst wie ein Geisteskranker, mit Sicherheit, das Geschredder liegt dir.
Ja, das mag ich ja auch. Ja,
also es sowohl anatomisch als auch, dass es da schlägt dein Herz höher. Und vielleicht, weil wir ja schon so viele Schlussworte, jetzt das 8. Schlusswort. Wenn ihr Shredding spielen wollt oder kein Fahrstuhl-Jazz, es ist egal. Hauptsache,
ihr tut Hauptsache,
das, es macht Spaß. Das, was, genau. was ihr wirklich wollt. Und ich will einfach die geilsten Melodien spielen.
Amen. Ja, das machst du, Markus. Ja. In dem Sinne, wer die geilsten Melodien hören will, der holt sich bitte das neueste Album von Markus. Ansonsten wollen wir uns natürlich auch bei jedem bedanken von unseren fleißigen Zuhörern, unserer Community auf Discord, wo man in unserem Forum natürlich auch diskutieren kann über Musik, über die neuesten Platten, über das neueste Gear oder auch eine monatliche Challenges von uns, um sich weiterzuentwickeln als Musiker. Ansonsten schaut auch gerne bei Spotify, bei iTunes vorbei, gibt eine 5-Sterne-Review, lasst einen netten Kommentar hinter, und ich würde sagen, in dem Sinne, wie immer, viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören.
Ja. Bye bye.
Tschüss.
Ciao, ciao.